Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Podcast hören soll sich noch mehr lohnen.
meinsportradio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Total beglubbt. Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Und leider gibt es mal wieder schlechte Neuigkeiten, die wir hier besprechen müssen, denn der 1. FC Heidenheim besiegt den 1. FC Nürnberg, nachdem dieser sich ja schon in den Wochen zuvor nicht ganz so in Glanzform präsentiert hatte, wurde aus dem Straucheln jetzt ein richtiges Stolpern und dann am Ende auch ein auf die Nase fallen. 1:0 gewinnen die Heidenheimer das Spiel am vergangenen Sonntag und damit reißt auch die Torserie von Michael Ischak. Nichts wird's mit dem Rekord von Martin Triller. Und damit herzlich willkommen auch an Stefan, der heute mit mir die Sendung bestreitet. Hallo Stefan.
Hallo, grüß dich, Servus.
Ja, lass uns über das Heidenheim-Spiel sprechen. Ich verlasse mich ganz auf dein Urteil, da ich, wie schon gegen Dresden, das Spiel nicht gesehen habe. Da ging es noch gut aus. Dieses Mal könnte man jetzt behaupten, mein Fluch hat wieder zugeschlagen. Habe ich mir in London stattdessen Football angeguckt. War auf jeden Fall punktereicher als das Clubspiel. Spaß beiseite. Also es gab auf jeden Fall erstmal 4 Wechsel in der Startelf. Miso Pretschko das erste Mal in dieser Saison. Dann Löwen rausrotiert aus der ersten Elf. Dazu dann Kammerbauer wegen Gehirnerschütterung nicht dabei. Valentini, der angeschlagen war. Und Werner, der jetzt auch nicht so die absolute Bombenleistung da in Osnabrück abgeliefert hat. Alles in allem dann nachvollziehbare Wechsel, die wir da gesehen haben.
Ja, also beziehungsweise also bei Löwen war ich letzte Woche schon der Meinung, dass der ziemlich überspielt ist im Augenblick. Also die Pause war nötig, meiner Meinung nach. Allerdings, ja, hat man dann in der zweiten Halbzeit, wo wir dann später noch drauf kommen werden, hat man ihn einfach wieder gebraucht. Dann hat man wieder gemerkt, wie wichtig eben Eduard Löwen ist. Dann mit Valentini, ja, angeschlagen auf der Seite, kam dann eben Pretschko. Es war immer irgendwie im Hinterkopf, dass unser Magic Miso, wie es so schön immer auf Twitter von diversen Nutzern heißt, mal in die Bresche springen muss. Man hat es war immer bewusst, aber irgendwie hat man gehofft, dass es nie eintritt. Und ja, blöd war halt, dass jetzt der Kammerbauer in diesem Spiel eben auch noch ausfiel, weil sonst hätte man den vielleicht auf die Rechtsverteidigerposition mal wieder stellen können. Und ja, mit Sully oder Werner auf der Außen, es wurde dann Sully, ist dann eben die Frage, sind beide jetzt gerade nicht so überragend in Form? Und ja, Gislason war gar nicht im Kader, so ein potenzieller Mensch für da draußen, der Hufnagel ist auch nicht wirklich in Form, also von dem her blieb fast nichts anderes übrig, als eben mit dieser Aufstellung zu spielen. Ja, und man kann jetzt nicht sagen, dass die Aufstellung falsch war, es war halt einfach notwendig, aber es hat halt dann trotzdem nicht gereicht.
Ja, Cedric Teuchert rotierte ja noch zusätzlich in die Startelf, dann wieder Doppelspitze mit Michael Ischak und nach allem, was ich so mitbekommen habe, war die erste Viertelstunde noch ganz anständig. Da hatte der FCN dann auch die beste Chance durch eben Ischak, der dann allerdings von Müller oder der Schuss dann von Müller pariert wurde per Fußabwehr. Und danach war zumindest so das, was ich mitbekam, mein Eindruck, Nürnberg, ja, darf man schlecht sagen, wahrscheinlich darf man schlecht sagen, überließ Heidenheim das Spiel, die am Ende weniger am Club als vielmehr an sich selbst scheiterten.
Schön zusammengefasst. Also wie du gerade schon gesagt hast, die erste Chance vom Ischak, dann nochmal eine Chance, in dem der Müller hinten mit einer Schäfer-Gedächtnisfaust geklärt hat. Und dann ging eigentlich von uns nach vorne gar nichts mehr. Patzer waren dann hinten Patrick Eras mit Fehlpässen, die man eigentlich sonst vor ihm nicht so kennt, im Spielaufbau, und die sind uns mehr oder weniger um die Ohren geschossen worden. Kirschbaum, also der einzig Gute hinten war der Kirschbaum drin, der hat wirklich Sachen rausgeholt, einmal allein gegen Schnatterer oder gegen Glatzel, da bin ich mir jetzt nicht sicher, wer es war. Dann ein Freistoß, den der Schnatterer an die Latte geschossen hat und dann das Tohuwabohu danach irgendwie geklärt wurde und dann in der 43. Minute, also kurz vor der Halbzeit, war es ja nochmal, dass Schnatterer unbedrängt drüber geschossen hat, also den vor einem Marc Schnatterer, der eigentlich trotzdem treffsicher ist, so wie man kennt, war ein bisschen überraschend und das war auch Everton-Fehlpass, was jetzt eigentlich auch nicht so immer der Fall ist und dann, ja, Mühl war in dieser ersten Halbzeit Katastrophe, so kann man es fast sagen. Wurde er dann auch von Michael Kölner in der Halbzeit erlöst, auch weil er gelb-rot gefährdet war. Also wenn es blöd läuft, erlebt er in der Halbzeitpfiff gar nicht, weil, also wenn er gelb-rot kriegt, braucht man sich nicht beschweren, meiner Meinung nach. Ja, und dann ging es eben mit dem 0-0 in die Halbzeit. Und wie du schon gesagt hast, es war eigentlich nur an dem Unvermögen, lag am Unvermögen von Heidenheim und eben an den starken Paraden von Thorsten Kirschbaum.
Ja, es gab ja auf jeden Fall diese Riesenchance, das ist ja angesprochen, in der 43. Minute von Schnatterer. Aber das zeigte dann, glaube ich, das habe ich in der Zusammenfassung gesehen, das zeigte dann auch so ein bisschen das Heidenheimer Dilemma, weswegen die da unten so drinstecken. Da spielen sich Chancen und in den letzten Jahren hat Marc Schnatterer solche Dinge einfach gemacht, aber er rennt halt auch seiner Form scheinbar hinterher. Ja. Dann natürlich Pech auch, muss man einfach mal so sagen, als er den Freistoß gegen die Latte zimmert, da, ja, fehlen Zentimeter, dann ist das Ding drin, da kann Kirschbaum fliegen, wie er möchte. Also Heidenheim auf jeden Fall die bessere Mannschaft zum Halbzeitpfiff. Gab es Gründe, die dir Hoffnung gemacht haben für Halbzeit 2?
Michael Kölner, also ganz ehrlich, er hat es ja trotzdem immer irgendwie geschafft, die Mannschaft taktisch umzustellen, wenn es in der ersten Halbzeit nicht so lief, sei es eben durch eine andere Formation oder durch einen Wechsel. Also das war die einzige Hoffnung, die ich hatte. Und die andere, ja, dass es zurzeit einfach wie irgendwie einen Lauf haben. Also, dass man manchmal solche blöden Spiele eben auch gewinnen kann. Das waren die zwei Sachen. Und es hat ja auch dann in der zweiten Halbzeit besser angefangen, muss man sagen.
Du hattest es angesprochen, Eduard Löwen kam dann für Lukas Mühl eben mit der 46. Minute quasi mit Wiederanpfiff und brachte dann die gewohnte Struktur rein, brachte das ins Spiel, was er zuletzt vielleicht auch so ein bisschen vermissen ließ?
Jein. Also er war ja dann trotzdem als Innenverteidiger, also Köln hat die Formation ja nicht umgestellt, wir haben dann weiter mit Viererkette hinten gespielt und ja, also ich finde, in der Dreierkette ist er irgendwie ein bisschen besser aufgehoben, Eduard Löwen. Allerdings wurde es besser als mit Lukas Mühl. Der hat eben einen rabenschwarzen Tag erwischt. Muss man ihm verzeihen, der Mensch ist jung. Allerdings, ja, wie gesagt, mit Löwen ging es ein bisschen besser. Der etwas mehr Schwung kam rein. Auch Möwald hat ein bisschen besser gespielt, finde ich. Aber dann, ja, wichtig, richtig zwingende Torchancen waren dann auch nicht wirklich da. Und ja, wie es dann so ist, fällt halt der Ball auf der anderen Seite dann rein.
Du sprichst es an, in der 67. Minute war es dann letztendlich Klatzel, der freistehend vor dem Tor nur noch einzuschieben brauchte, nachdem Griesbeck da ja den Ball per Kopf reingelegt hatte. Da war Marc Schnatterer schon gar nicht mehr auf dem Feld, war deswegen dann noch am Tor nicht beteiligt. Aber da ja stimmte dann auch wenig, oder, beim Gegentor in der FCN-Hintermannschaft?
Ja, also man kann es fast sagen, der erste Standard, der nicht von Schnatterer getreten wurde, führte zum Tor. Aber wir sind jetzt nicht hier, um über die Formkrise von Marc Schnatterer zu sprechen. Deshalb, ja, also man muss sagen, Heidenheim hat es bei dieser Ecke gut gemacht, den Ball dann nochmal reinklupft aufs Eck und wird überragend abgelegt. Und dann ja, Glatzel braucht nur noch reinschieben und Bretschko mit, ich weiß nicht, wie er erklären wollte, Behrens war zu weit vom Mann weg. Also es war mal wieder eine gute Gemeinschaftsproduktion in der FCN-Hintermannschaft, die eben dann zum Gegentor geführt hat.
Der Kicker schreibt dann nach diesem Tor, erst jetzt fand der Club etwas besser ins Spiel und zwang Müller zu einigen Paraden. Wie viel Hoffnung sollten mir die verbleibenden 23 Minuten am Ende der Heidenheim-Partie machen, wenn ich jetzt ans Ingolstadt-Spiel denke?
Also die letzten 23 Minuten, muss ich sagen, ging eigentlich meiner Meinung nach nicht die vollen 23 Minuten. Was meiner Meinung nach ging es erst wieder besser, als dann Valentini und Petrak eingewechselt wurden. Man hat dann gemerkt, selbst angeschlagener Valentini bringt dann trotzdem mehr Schwung auf der Seite als ein Miso Brečko. Also was ich jetzt vielleicht mal nur dazu sagen muss, Brečko war nicht schlecht. Der war halt einfach, ja, war halt einfach da, so blöd wie es sich anhört. Der hat nach vorne teilgenommen, ein paar gute Pässe gespielt, aber jetzt auch nichts Weltbewegendes geschafft. Aber wie gesagt, mit Valentini kam dann ein bisschen mehr Schwung, und wenn man diesen Schwung dann vielleicht doch ins nächste Spiel gegen Ingolstadt mitnehmen kann, kann ich dir wieder Hoffnung machen, dass es trotzdem wieder bessere Spiel vor unserem Club werden könnte, als jetzt eben das gegen Heidenheim der Fall war.
Das hoffen wir auf jeden Fall. Dann, ja, lass uns erstmal so einen Schlussstrich unter das eigentliche Spiel ziehen. Was war das letzten Endes, was war das für ein Auftritt vom 1. FC Nürnberg? Ich hatte es eingangs angesprochen. Es war jetzt so, dass die letzten Spiele schon so ein bisschen darauf hingedeutet haben, dass der FCN nicht mehr ganz so im Fluss ist, wie er das in den Wochen davor war. Gegen Dresden war es ja schon so eine Geschichte, wo man dann 2-1 zwar gewonnen hat, wo aber Dresden eigentlich die bessere Mannschaft war und uneigentlich wahrscheinlich auch. Gegen Osnabrück, gut, da kann man jetzt wieder Pokal und sowas bemühen, aber auch da die Hürde mit mehr Mühe übersprungen, als es eigentlich hätte nötig sein sollen und müssen vielleicht auch. Und jetzt kommt eben die Niederlage gegen Heidenheim. Ist es letzten Endes jetzt die logische Fortsetzung dieser beiden Spiele davor und damit der Trend kein guter für den FCN? Oder ist es der Stolperstein zur rechten Zeit, damit man jetzt eben nicht vielleicht das dritte Gurkenspiel hintereinander gewinnt und sich am Ende falsche Hoffnungen, falsche Vorstellungen vom eigentlichen, vom eigenen vielleicht auch Leistungsvermögen macht?
Ich hoffe es, dass jetzt der Stolperstein zur richtigen Zeit war. Also man muss sagen, es war eine verdiente Niederlage. Ich glaube, da braucht man nicht schönreden. Was eben mir so vorkommen ist, dass gerade im Augenblick einfach keine wirklichen Backups da sind auf der Bank. Vor allem in der Defensive. Liegt an Verletzungen, Formkrise, kommt halt wieder alles zusammen. Also ich hoffe jetzt, dass Georg Markreiter gegen Ingolstadt wieder fit sein wird. Und mir kommt es auch irgendwie ein bisschen so vor, dass die, wie es bei Eduard Löwen ist, die ganze Mannschaft vielleicht ein bisschen überspielt im Augenblick ist. Und wirkt ein bisschen müde, auch vom Kopf her, auch mental. Also, da haben wir vielleicht dann das Problem einer jungen Mannschaft, dass eben die, es waren jetzt trotzdem immer viele Spiele am Stück, die fordern ja nicht nur körperlich, sondern eben auch geistig, vor allem wenn man dann mit Michael Kölner einen Trainer auf der Bank hat, der dann auch taktisch viel fordert mit diversen Umstellungen und allem. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass es jetzt der Stolperstein zur richtigen Zeit war, jetzt nochmal mit voller Kraft das nächste Spiel gegen Ingolstadt macht und dann in die Länderspielpause geht und dann nochmal durchschnaufen kann.
Ja, Länderspielpause ist auch so ein Stichwort. Eduard Löwen und Cedric Teuchert fahren zur U21, Lukas Mühl zur U20, wenn ich jetzt richtig auf der Höhe der Zeit bin. Da sind auf jeden Fall schon mal wieder drei Junge weg, die dann nicht so richtig durchschnaufen können, aber darüber werden wir dann nach dem Ingolstadt-Spiel vielleicht nochmal ausführlicher sprechen, genauso wie dann über die anderen Abstellungen, Nominierungen, die womöglich noch ins Haus flattern. Lass uns nochmal auf Heidenheim gucken. Hat Heidenheim jetzt so viel richtig gemacht oder der FCN letzten Endes nur so viel falsch?
Schöne Frage. Ich sag einfach, Heidenheim hat jetzt auch nicht das überragende Spiel abgeliefert, aber hat zur richtigen Zeit mit ihre Leistung gegen den Club gespielt. Also ich sage jetzt mal, wenn sie vor 2 Wochen gegen uns gespielt hätten, wären die wahrscheinlich mit 2-0, 3-0, 3-1 von mir aus daheim aus dem Stadion geschossen worden. Also es war jetzt auch nicht die überragende Leistung von Heidenheim. Aber ja, wie gesagt, Club war einfach schwach. Also wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, da kann man nichts schönreden. Der Einzige in wirklich guter Form war Thorsten Kirschbaum hinten drin, aber der Rest, ja, den Mantel des Schweigens drüber. Und ja, mittlerweile ist es auch schon ein bisschen, ja, Zorn kann man nicht sagen drüber. das Nachdenken über die schlechte Leistung ist jetzt mittlerweile, heute ja schon Donnerstag, ist trotzdem ein bisschen verflogen und man blickt jetzt, oder ich blicke jetzt mit neuer Hoffnung eben ins nächste Spiel.
Dann wollen wir deine Hoffnung mitnehmen, werden uns gleich dann eben auch über die anstehende Begegnung gegen Ingolstadt unterhalten. Und dann wurde ja auch noch gelost. DFB-Pokal ist bekanntlich nicht mehr nur einmal im Jahr in Nürnberg. Das ist wieder so ein bisschen eine kleinere Erfolgsgeschichte geworden in den jüngeren Jahren. Und deswegen gibt es dieses Jahr noch die dritte Runde. Der VfL Wolfsburg wurde zugelost. Was wir davon halten, hört ihr gleich hier auf meinsportradio.de.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports. Plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Nürnberg verliert gegen Heidenheim, aber Stefan ist positiv gestimmt oder zumindest vorsichtig optimistisch, denn die Niederlage ist ja schon wieder ein bisschen verjährt und deswegen schauen wir mit gutem Willen auf jeden Fall oder guter Dinge nach vorne, wenn es dann am Montag gegen Ingolstadt geht. Aber am Sonntag, da wurde erstmal noch gelost, nämlich die dritte Runde des DFB-Pokals. Und da geht es nach erfolgreicher zweiter Runde gegen den VfL Wolfsburg. Positiv, Stefan, ist es ein Heimspiel. Negativ, ist es ein Erstligist. Kann man das so zusammenfassen?
Nein. Also Heimspiel ist auf jeden Fall positiv. Und negativ, Erstligist. Also wenn wir schon Erstligist zugelost bekommen hätten, dann hätte ich mir entweder einen gewünscht, wo man weiterkommen kann. Ich habe jetzt den ersten FC Köln irgendwie im Hinterkopf. Oder einen, wo die Hütte voll ist. Also Schalke oder Dortmund, wenn wir schon rausfliegen sollten. Also Pokal hat zwar seine eigenen Gesetze, wie es so schön immer heißt. Ich zahle jetzt 50 Cent ins Phrasenschwein. Aber Wolfsburg ist ein undankbarer Gegner. Weil selbst mit dem neuen Trainer, mit Martin Schmidt, denke ich, dass wir unter normalen Umständen da nicht so viel reißen werden. Also da müsst schon wirklich wir einen extrem guten Tag haben und Herr Kölner Mannschaft perfekt einstellen, dass wir da was reißen können. Aber nichtsdestotrotz, alle ins Stadion, die Mannschaft anfeuern und hoffen, dass wir trotzdem weiterkommen.
Also ich sehe das ganz genauso wie du. Das ist so mit das blödeste Los, das wir kriegen konnten, weil eben, wie du sagst, die Qualität, dieser Qualitätssprung zum VfL Wolfsburg dann wahrscheinlich doch zu groß ist. Da gewinnt am Ende im Zweifelsfall individuelle Klasse gegen mannschaftliche Geschlossenheit. Und es ist eben auch eine Mannschaft, wo du ja nicht so viele Einnahmen generieren kannst aus Eintrittsgeldern, wie du das eben gegen Bayern, gegen Dortmund, gegen Schalke könntest. Insofern, ja, vielleicht neben Leverkusen oder so das schlechteste Los, das man bekommen konnte. Und eins, das mich so ein bisschen mit Bauchweh zurücklässt. Und du hast die aktuelle Form angesprochen. Ich erinnere mich ans Pokal-Achtelfinale vor 2 Jahren, als das ausgelost wurde und es hieß Hertha BSC, dachten sich alle, na Mensch, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Und dann kommt Hertha BSC dann im Dezember nach Nürnberg mit einem Lauf im Rücken, dass sie den Club damals derart dominiert haben, dass man nicht mal ansatzweise dran gedacht hat, dass man da was gewinnen könnte. Und genau so fühle ich mich jetzt gerade ein bisschen. Jetzt kriegst du halt so einen Gegner, von dem du nie weißt, kommt der doch nicht, so kommt der vielleicht jetzt rechtzeitig in Fahrt oder gurken die noch weiter da unten rum. Also auf jeden Fall, glaube ich, kein Los, das wir uns wirklich gewünscht haben, oder?
Nee, also da habe ich gesagt, hätte es andere, einfachere Lose geben. Entweder Heidenheim, was wir lang drüber gesprochen haben, Ingolstadt oder ja zur Not auswärts nach Paderborn, wobei das ist auch ein extrem undankbares Los. Also da ist wirklich, vielleicht wäre da doch einfach die wirtschaftlichere Lösung im Hinterkopf die beste für den Club gewesen. Aber wie gesagt, hoffen wir trotzdem auf das Beste, dass wir im Pokal überwintern. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht.
Ja, wäre Fahrradkette. Vielleicht geht es ja am Ende doch gut aus gegen Wolfsburg. Wir werden es sehen, wenn es soweit ist. 19. oder 20. Dezember, also direkt vor Heiligabend quasi, ist es dann soweit. Und vielleicht legen ja Michael Köllner und seine Mann dann für alle noch was unter den Weihnachtsbaum. Aber vorher, da gilt es erstmal so ein paar Aufgaben in der Liga noch zu bewältigen und die nächste, wie gesagt, eben Ingolstadt. Danach kommt die Länderspielpause. Da ist dann wieder ein bisschen Zeit, um zu justieren. Ingolstadt, ja, da habe ich mir lange Zeit gedacht, oh ja, dann kommen die direkt nach dem Heidenheim kommt und denen geht's ja auch nicht so gut aktuell und dann können wir da noch so ein bisschen eingrooven und dann kommt danach ja so ein bisschen auch Wochen der Wahrheit mit eben Holstein Kiel, dann Braunschweig auswärts, dann Sandhausen, die sich ja auch nicht so schlecht verkaufen, dann Düsseldorf. War ich lange Zeit ganz positiv gestimmt und jetzt hatte eben Ingolstadt dummerweise auch so das gemacht, was ich gerade eben von Hertha damals erzählt habe, nämlich zur rechten Zeit eben zur Form gefunden. Sie haben den Trainer bereits gewechselt und ja, die letzten 5 Spiele nicht verloren, 4 davon in der Liga, 3 in der Liga gewonnen. Wird nicht einfach, oder?
Nee, also Ingolstadt, muss ich ja sagen, war zu Saisonbeginn mein Aufstiegsfavorit Nummer 1. Schon allein wegen dem Kader mit einfach individueller Klasse, was die auch drinstehen haben, dann mit der Verpflichtung von unserem ehemaligen Clubspieler Stefan Kutschke, der auch in Dresden so mehr oder weniger alles getroffen hat, was ging. Und dann, ja, schlechten Start erwischt, aber dann doch den Trainer zur richtigen Zeit entlassen und jetzt mit Stefan Leitl eben einen Lauf gestartet und so, ja, Stefan Kutschke trifft zwar im Augenblick noch nicht so, aber dafür Sonny Kittel, also der hat ja, glaube ich, jetzt 14 Scorer-Punkte oder sowas, also Top-Wert in der zweiten Liga und eben der trifft zurzeit, wie er möchte und ja, ich denke jetzt Ingolstadt möchte den Lauf mit dem Lauf in Länderspielpause gehen und ja, wir haben gerade eher das Gegenteil, wie wir jetzt schon ausführlich drüber gesprochen haben und deshalb wird es ein schwieriges Spiel werden.
Ja, Sonny Kittel, 7 Tore, 7 Assists, tritt so langsam peu à peu in die Fußstapfen von Pascal Groß, die ja zu Saisonbeginn scheinbar zu groß für die ganze Mannschaft letzten Endes dann waren. Du hast es angesprochen, Stefan Leitl jetzt Trainer, Mike Walpurgis war es ja vorher. Und ich sehe das ähnlich wie du, ich hatte sie auch als großen Aufstiegsfavoriten mit auf der Rechnung, wenngleich ich schon davon ausging, dass sie erstmal so ein bisschen in die Saison reinstolpern, sich dann aber fangen, zur Not im Winter auch nachlegen. Gut, jetzt haben sie die Situation, die im Prinzip genau das ermöglicht. Sie bekommen ja nach Nürnberg dann Düsseldorf und danach, glaube ich, Kiel oder vielleicht ist es auch Nürnberg, Kiel, Düsseldorf und insofern haben sie auf jeden Fall die Möglichkeit, jetzt oben ranzuspringen. 5 Punkte Rückstand sind es aktuell. Was hast du von Ingolstadt in den letzten Wochen mitbekommen? Was macht sie deiner Meinung nach stark?
Also ich muss ja sagen, ich habe Ingolstadt direkt von der Haustür, wo ich gebürtig herkomme. Deshalb lies ich da immer relativ viel in der Zeitung. Allerdings, was die jetzt stark macht, ist so eine ja, schöne Frage. Also ich lies nur immer Sonny Kittel, Sonny Kittel, Sonny Kittel. Also seit der eben in Fahrt gekommen ist, läuft's bei Ingolstadt und ja, weil mannschaftliches Gefüge finde ich jetzt ist da nicht so vorhanden, da sind trotzdem ein paar Typen drin, mit denen ich jetzt nicht unbedingt ja, immer überall unterwegs sein möchte. Ich habe sie live gegen Aue gesehen, da wurden sie ziemlich von Pascal Köpke hergespielt, muss ich sagen, aber seitdem ging es dann wahrscheinlich auf, das war jetzt dann genau das letzte Spiel, wo sie eben nicht so gut waren. Und ja, bin jetzt ein bisschen überfragt, was jetzt da die wirkliche mannschaftliche Grund ist, warum es einfach durchkommen. Das heißt, der Trainer Stefan Leitl, hat er die richtigen Worte gefunden? Hat er die richtigen Motivationsschrauben gedreht? So an sowas muss es irgendwo liegen.
Also dann erlöse ich dich an dieser Stelle. Verweise auf das Gegnergespräch mit Maximilian vom Schwarz-Rot-Blog, der das da so ein bisschen darlegt. Es hätte ja sein können, Stefan hat nochmal eine andere Meinung. Dann lass uns auf den ersten FC Nürnberg schauen und weniger auf den FC Ingolstadt 04. wir haben jetzt schon darüber gesprochen, was jetzt in den letzten Wochen vielleicht nicht so gut war. Welche Stellschrauben muss Michael Köllner deiner Meinung nach drehen? Du hast schon gesagt, okay, Georg Markreiter, wenn er zurückkommt, wäre natürlich eine gute Geschichte. Aber das sind natürlich immer so Geschichten, wo man sich auch nicht unbedingt drauf verlassen kann. Auf der anderen Seite hat es ja mit dem Personal über weite Strecken jetzt zuletzt gut geklappt. Ja, ist es für dich wieder an der Zeit, Dreierkette jetzt aufzustellen oder sagst du, okay, Viererkette passt schon, aber vielleicht dann davor einfach Löwen installieren, dass er von dort dirigieren kann? Welche Stellschrauben sollte Michael Köllner drehen und betätigen?
Ja, okay, das Erste, also wir werden davon ausgehen, dass Valentini wieder zurück in die Mannschaft kommt. Dann, ich weiß jetzt nicht, wie es beim Kammerbauer ausschaut, ob der zurückkommt, aber ja, also Ingolstadt wird jetzt auch Mannschaftsseite, die dann versucht, Spiel zu machen, und vielleicht ist dann trotzdem ein Überangebot an Spielern, sage ich jetzt mal, im Mittelfeld nicht so schlecht, also wieder auf Dreierkette. Und wenn Markreiter fit sein sollte, wenn man dann den Löwen weiter vorstellt, ist er wieder Mühl. Ich würde Mühl einfach mal Pause gönnen, also nach dem Spiel vor allem jetzt dann trotzdem mit Eras, Behrens in der Mitte, Möwald davor, Teuchert, Ischak ganz vorne und dann eben Leibold, Valentini als Wingbacks und hinten drin dann Everton, Löwen und Markreiter. Also das wäre jetzt meine Aufstellung, wenn eben alle so fit wären wie irgendwie möglich. Und dann richtig einstellen, irgendwie Sonny Kittel aus dem Spiel nehmen und dann ja mal wieder hoffen, dass der Kirsche hinten drin auch zu Null spielt. Ist ja gerade in einer guten Form. Und die komplette Abwehr hinten auch mal eben wieder zu Null, den könnte man es auch mal wieder wünschen. Und dass es da trotzdem irgendwie klappt, ist ein Heimspiel mit den Fans im Rücken, dass wir eben das Spiel gewinnen und dann mit einem Sieg in die Länderspielpause gehen.
Die Länderspielpause hast du angesprochen. Es steht so ein bisschen im Raum, dass Michael Ischak womöglich für die schwedische Nationalmannschaft nominiert wird. Was machen wir, wenn das tatsächlich geschieht? Denn am Montag beginnt bereits die Abstellungszeit, die Abstellungsfrist ist quasi dann da schon gegeben. Was machen wir, wenn Michael Ischak tatsächlich zur schwedischen Nationalmannschaft muss, was er ja definitiv verdient hat nach den Leistungen der letzten Wochen? Was macht dann aber der erste FC Nürnberg mit seinen Stürmern oder mit seinem Stürmerproblem, das dann zwangsläufig auftaucht?
Also wir könnten den schwedischen Fußballverband mit fränkische Bratwurst mit Kraut bestechen, dass wir Kompromiss finden, dass wir erst in Michael Ischak am Dienstag oder Montagabend noch zur Nationalmannschaft reisen soll. Wird es aber nicht funktionieren, ja dann gute Frage. Teuchert vorne rein und dann Werner oder Sully eben auf die Außen. Oder Hufnagel, sollte er wieder in Form kommen.
Was mir jetzt gerade so als Gedankenspiel noch einfiel, während du geredet hast, Teuchert vorne rein und Eduard Löwen dahinter spielen lassen?
Oder so, hat man ja auch schon. Aber dann haben wir wieder eben unser Innenverteidigerproblem, ob wir dann Mühl oder Petrak spielen lassen. Also schwierige Aufgabe, aber ja, wir zwei sind jetzt nicht Trainer. Der Herr Köllner wird das jetzt im Training schon seine Mannen richtig einflößen, wie es zu spielen ist, und vielleicht wissen wir ja auch dann oder weiß er schon mehr, was eben mit Michael Ischak ist. Also wie gesagt, ich hoffe ein bisschen wirklich auf die Vernunft vom schwedischen Verband, sollte er wirklich nominiert worden sein, dass sie sagen, Junge, spiel jetzt noch am Montag und dann kommst später nach, weil damit ist ja im Ischak eigentlich auch kein Gefallen getan, wenn er nicht spielen kann und dann zur Nationalmannschaft reisen muss. Und so ist das beste Training ist dann trotzdem immer wieder ein Pflichtspiel, finde ich.
Ja, schwierige Kiste natürlich auch für den schwedischen Verband, der dann am Freitag, Freitagabend im Heimspiel gegen Italien ja ums WM-Ticket zumindest schon mal anfängt zu spielen, gibt ja dann am darauffolgenden Montag noch das Rückspiel. Sicherlich auch was für Michael Ischak, was er erleben möchte. Also schwierige Kiste für alle Beteiligten, glaube ich. Also gucken wir mal, wie es wird, wenn er am Ende nicht nominiert wird. Ist das alles hinfällig? Und Michael Köllner hat ein Problem weniger, nämlich Michael Ischak zur Verfügung. Stefan, zum Abschluss, wie immer, die allseits beliebte Kategorie, wie geht das Spiel aus?
1:0 für den 1. FC Nürnberg. Also mit hinten zu 0. Kirschbaum geht mit zu 0 in die Länderspielpause und Enrico Valentini macht sein Tor vor der Nordkurve und freut sich wie ein kleines Kind, dass der Nürnberger Jung den entscheidenden Siegtreffer gemacht hat.
Okay, also ich tippe 2:1 und ich soll weiterhin 2:1 tippen. Ließ mich übrigens Daniel jetzt wissen, nachdem ich ja letzte Woche behauptet habe, ich ändere meinen Tipp zur Winterpause, aber er hat Angst, dass wieder irgendein komischer Felix-Fluch entsteht. Deswegen tippe ich einfach die ganze Saison weiter 2:1. Sage, dass Cedric Teuchert und puhu, vielleicht gibt's mal, es gibt ein Kopfballtor nach Ecke durch einen Verteidiger. Wer genau das ist, da lege ich mich jetzt nicht fest, weil dafür ist mir zu ungewiss, wer da hinten spielt. So geht das aus, wer dafür für Ingolstadt trifft, Almor Cohen trifft für Ingolstadt, doch ich lege mich da auch noch fest. Okay, ja, dann haben wir das auch noch geklärt, schauen wir mal, wie es dann am Ende ausgeht, solange meine Torschützen können von mir aus völlig falsch sein, ist mir auch wurscht, solange wir das Spiel gewinnen, das wollte ich sagen. Wie es dann ausgeht, ist mir auch wurscht. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Stefan, für diese halbe Stunde Analyse zum Heidenheim-Spiel und natürlich auch den Ausblick auf mögliche Pokalsensationen im Dezember und natürlich das anstehende Spiel gegen Ingolstadt am Montag. An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf die Movember-Spendenaktion auf meinsportradio.de. Für jeden Download, für jeden Klick, für jedes Abspielen eines meinsportradio.de Podcasts geht ein Cent an die Movember Foundation. Und damit könnt ihr natürlich etwas Gutes tun für die Krebsforschung im Besonderen, aber auch für die Gesundheitsforschung bei Männern im Allgemeinen. Suizidprävention steht da unter anderem noch auf der Agenda. Also hört möglichst viele Podcasts, hört insbesondere natürlich Total Beklubbt, hört das Gegnergespräch gegen Ingolstadt und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn wir die Partie gegen Ingolstadt analysieren. Das war Total Beklubbt auf meinsportradio.de.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hi, hier ist Kevin Scheuren von Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Ihr seid Fans von WWE, WXW und Co.? Dann seid ihr bei mir genau richtig. Zu jeder WWE-Großveranstaltung, davor und danach, sagen wir euch, was abgeht, auf was ihr achten solltet und wer die Matches gewinnt. Euch gefällt, was wir machen? Dann hinterlasst uns eine Rezension bei iTunes. Am liebsten sehen wir natürlich 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.